NDR Kultur. Opernkonzert.
Am Mikrofon begrüßt sie Marek Galina mit einem Vorbericht über die Bayreuther Festspiele, die traditionell am 25. Juli um 16 Uhr beginnen, diesmal mit Wagners Lohengrin, neu inszeniert von Hans Neuenfels und prominent besetzt mit Jonas Kaufmann als Schwanenritter, Annette Dasch als Elsa und Andris Nelsons am Dirigentenpult. Auf diese Premiere sind fast alle Augen und Ohren der Festspielbesucher gerichtet.
Der Jonas ist einfach ein unfassbar toller Sänger. Das muss man einfach mal so sagen. Der ist ein omnipotenter Typ.
Schwärmt Annette Dasch von ihrem Tenorkollegen Jonas Kaufmann.
Der spielt, der singt wahnwitzig gut. Wahnwitzig gut. Und zwar technisch und musikalisch. Der ist blitzgescheit. Ein ganz starkes dramaturgisches Gespür. Es ist ein freundlicher und super souveräner Kollege mit viel Humor und er ist einfach ein Traumpartner für die Bühne, ganz, ganz toll.
Und was meint der Traumpartner Jonas Kaufmann über seine Soprankollegin?
Also ich bin immer sehr vorsichtig, was diese sogenannten Traumpaare betrifft. Also entweder versteht man sich und die Stimmen passen gut zusammen, dann funktioniert es einfach. Oder man ist nicht willens, füreinander zu arbeiten und dann kann es nicht gehen. Insofern gibt es theoretisch sehr viele Traumpaare und mir sind auch schon sehr viele Damen an die Seite gedichtet worden als jetzt der ideale Partner. Ich freue mich aber sehr, dass es da immer noch mehr gibt, wie eben jetzt die Frau Dasch, mit der ich bisher noch kaum zu tun hatte. Ich glaube, also wir kommen sehr gut miteinander zurecht. Wir fühlen uns pudelwohl und wir haben sehr viel Spaß bei den Proben und werden sicher auch genauso viel Spaß bei den Aufführungen haben. Wenn das ein Traumpaar oder Idealpartnerkonstellation ist, dann okay.
Bayreuth. Auf der Probebühne 6 wird die neue Lohengrin-Inszenierung erarbeitet.
Stopp! Entschuldigung, das ist der Karree-Auftritt.
Hans Neuenfels führt hier Regie. Einer der originellsten, aber auch umstrittensten deutschen Theaterkünstler. Berühmt geworden unter anderem durch seine provozierenden, gesellschaftskritischen Inszenierungen der Verdi- und Mozart-Opern. Als Wagner-Regisseur trat Neuenfels bislang zweimal in Erscheinung. 1994 inszenierte er die Meistersinger von Nürnberg in Stuttgart und 2008 den Tannhäuser in Essen. Jetzt gibt er mit 69 Jahren sein Debüt auf dem Grünen Hügel. Für Hans Neuenfels ist das ein magischer Ort, den er zum ersten Mal 2007 als Festspielbesucher erlebte. Es sei eine prägende Erfahrung gewesen, wie er meint, bereichert um eine imaginäre Begegnung mit dem Komponisten Richard Wagner. Darüber schreibt Hans Neuenfels.
Es ist der Auftritt, wo er so langsam durch die Türen schaut und dort bleibt.
Die Türen bleiben offen.
Die Türen bleiben offen.
War es sein ausdrücklicher Wunsch, die Geschichte des geheimnisvollen Schwanenritters zu inszenieren?
Ich mochte das Angebot als Lohengrin sehr, sehr, bis ich auch dachte, es ist eine gute Zeit jetzt zur Zeit. Es ist eine gute Zeit, weil es eine Summierung ist halt eben von den Gedanken und den Arbeiten, die man gemacht hat und weil man nicht unterschätzen darf, dass das, was jetzt in Bayreuth passiert, meiner Ansicht nach auch wiederum mit dem Begriff des Aufbruchs zu tun hat. Also eine Neudeutung auch dieses Begriffs, was ist Bayreuth, was kann Bayreuth noch leisten, was bedeutet Bayreuth in einer sich zu erstarrenden Gesellschaft und was machen die zwei Schwestern, Katharina und Eva Pasky Wagner, was machen die aus diesem Haufen Erinnerung, Haufen Erwartung, Haufen Verpflichtung, was machen die daraus?
Wie wirkt sich nun diese Summierung von Gedanken und Fragen auf die Neudeutung des Lohengrin aus?
Das sieht darin aus, dass man ein großes, großes Werk eines großen, großen Komponisten vor sich hat, das ein mythisches, märchenhaftes Werk ist und das mit einer gerade heutzutage absurden Frage zu tun hat, die heißt, nie sollst du mich befragen. In einer Zeit, in der sowieso kein Mensch irgendwas mehr befragt, sondern Hirn und sinnlos durch die Gegend läuft, fragt irgendein Mensch, in diesem Fall Lohengrin genannt, fragt, bist du bereit, mit mir durch das Dunkel aller Dinge, nämlich des Verschweigens meiner Herkunft, meiner Vergangenheit, meiner Erinnerungen zu gehen zu etwas Neuem aufzubrechen. Also ich finde die Frage nach der Identität, nach der Umgrenzung des Ichs, nach der Auslotung des Ichs immer die entscheidende Form von einem Theaterstück, einem Kunstwerk. Wir versuchen zu erzählen, dass es eine nicht nur eine schwierige, sondern auch eine lustvolle Frage ist, eine abenteuerliche Frage ist, den Gang nach der eigenen Identität, nach der Verantwortung des Ichs zum Du und des Ichs zur Gesellschaft zu gehen, sehen wir mit Hilfe eines grundsätzlichen Versuchs, also mit den Mitteln des Labors, des Laboratoriums, des fast klinischen Abenteuers in der Seelen, in Psychen, in die Geschichte zu röntgen.
Dabei werden allerdings nicht nur Menschen szenisch geröntgt, sondern auch Ratten, wie Hans Neuenfels erklärt.
Erstmal haben Tiere etwas Grundsätzliches mit Versuchen zu tun. Ratten haben besonders etwas mit Versuchen zu tun, weil sie erstens mal zäh sind, zweitens mal intelligent und drittens mal auch hartnäckig, ausdauernd, austauschbar und negativ gesprochen auch nicht so individuell. Dadurch sind diese Nagetiere und auch sich sehr stark vermehrenden und rücksichtslosen Tiere für uns genau die Form, mit der wir diesen Versuch starten.
Und was könnte dieser Versuch ergeben?
Dass die geschichtliche Form eines Entstehens von Fortschritt, von versicherndem gemeinsamen Erleben, abgesicherten Verhältnissen nicht dem Menschen je möglich war und je sein wird. Weder mit Marx noch mit Jesus Christus, noch mit Mao Zedong, noch mit Angela Merkel, noch mit, ich weiß nicht mit wem, es geht nicht. Am Ende ist eine Epoche zu Ende. Lohengrin ist die Betrachtung einer Epoche, eines Versuchs. Und der Versuch geht aber weiter durch eben diesen scheinbar verstorbenen Bruder, worum das Stück ja auch verworrenerweise geht, der eben nicht getötet worden ist, er wieder erscheint und der wiederum eine neue Epoche einläuten wird, von der man nicht weiß, wie sie endet.
Den Raum und die Kostüme für die neue Bayreuther Lohengrin-Inszenierung entwarf Reinhard von der Tannen, der mit Hans Neuenfels seit fast 25 Jahren eng zusammenarbeitet.
Es war uns wichtig, nach dem ganzen Studium der Partitur und des Librettos natürlich, uns mit dem Gedanken eines Labors anzufreunden. Also haben wir zusammen sehr viel Laborarchitektur studiert und daraus dann eine relativ abstrakte Version eines Labors entwickelt, als Grundraum. Natürlich sind wir beide, Neuenfels und ich, sehr ernsthafte Arbeiter. Das heißt, wenn in der Textur drin steht, es tritt ein Schwan auf, tritt nur ein Schwan auf. Wir komplizieren das in dieser Form, dass wir natürlich mehrere Möglichkeiten, mehrere Varianten des Schwanseins des zeigen. Also ob über Kostüm oder Details. Aber es bleibt nicht nur bei einem Schwan, der mal auftritt und das Boot sieht. Es sind schon kompliziertere Bilder, die entstehen. Es gibt also zum Beispiel ein Sargboot. Das ist also eine Mischung zwischen Sarg und Boot. Und in diesem Sargboot schwebt sozusagen der erste Schwan. Der wird aber eben nicht von normalen Sargträgern getragen, sondern von Ratten getragen. Und da komme ich zu dem Hauptthema der Chorführung aus ästhetischer Sicht. Und die Chorführung aus ästhetischer Sicht wäre folgende, dass wir uns sehr für das kreatürliche Menschen und das Menschen im Kreatürlichen interessiert haben und natürlich für die Metamorphose. Und wir haben also ein Kostüm entwickelt. Es wäre eher eine Art Gepäcksbalg, fast, wie könnte man sagen, wie ein moderner sportlicher Samsonite-Rucksack als Rattenkörper, aus dem aber dann naturalistische Rattenbeine und Rattenarme und Rattenschwänze herauskommen. Man sieht also eine Rattensilhouette wie ein Röntgenbild einer Ratte und das Chorgesicht des einzelnen Choristen vermischt sich dann mit dem Ganzen. Also es ist keine Fellrate oder eine Musicalrate, es ist schon eine sehr starke Erfindung, die zwischen Sakral, Rittertum und der Moderne lebt. Und dieses Kostüm wird also mehrmals am Abend geöffnet, also vor den Zuschauern. und an herunterfahrenden Fleischerhaken aufgehängt, sodass die Rattenleiber, die äußere Haut des Choristen, nach oben fährt. Und darunter habe ich immer die Möglichkeit, eine neue Kostümästhetik zu entwickeln. Ein Jubelchor, ein Hochzeitschor und so weiter. Wagner wollte auch, dass man das Experiment weitertreibt und neue Interpretationen liefert. Und es geht auch um die Utopie. Und die Utopie gibt es ja eigentlich gar nicht, sondern das ist ja eigentlich ihr Daseinsgrund, wenn man so will, wenn man die Utopie jetzt etwas philosophisch betrachtet. Die Utopie, wie wir wissen, endet meistens in Albträumen. Also das könnte man jetzt auch belegen, eine großen Strömungen, Faschismus, Kommunismus, die alle gescheitert sind, wenn man so will. Und deswegen ist der utopische Gedanke natürlich in diesem Stück auch ein großer, sowohl von der Architektur der Bühne als auch von den Kostümen natürlich.
Von der Vielfalt und Aussagekraft der Kostüme bei dieser Lohengrin-Inszenierung scheint insbesondere die Ortrud-Darstellerin Evelyn Herlitius angetan zu sein.
Im Falle der Ortrud sagen sie ganz viel aus über eine Frau, die sich im Laufe des Stückes immer mehr dekonstruiert selber. Also die fängt an in wie so, so eine Art Staatsempfangskleid, so Königin Margarete von Dänemark ist es, glaube ich, ne? Also so ganz, eine ganz, ganz strenge Form. Und diese Form weicht immer mehr auf im Laufe des Abends. Der zweite Akt mit Telramund ist dann ein Anzug, gibt der Figur also was Androgynes, was ich einen spannenden Aspekt finde für diese Figur, weil das ja so eine Frau ist, die anderen unheimlich ist, weil sie überhaupt nicht ins Raster, überhaupt nicht ins Muster passt. Und ich will damit überhaupt nicht sagen, dass Ortrud androgyn sein soll oder so, das meine ich nicht. Aber dieses Kostüm hilft, diese Frau nochmal als Fremdkörper zu erfahren, der überhaupt nicht in die Umgebung passt, in die sie da geraten ist, aus der sie ja nicht kommt, in der sie sich ja auch natürlich vollkommen unwohl fühlt. Sie sehnt sich ja außerordentlich nach der alten Götterwelt oder ihrer alten Lebensform, ihrer Existenz, ihrer ursprünglichen zurück. Und deshalb erscheint sie in diesem Kostüm halt, finde ich, sehr richtig als so ein Fremdkörper. Dann geht es weiter in der, wir nennen das immer den Zickenkrieg, also wenn in der großen Auseinandersetzung zwischen Elsa und Ortrud im zweiten Akt vom Brautzug erscheint sie wie der schwarze Schwan in Schwadensee, in einem riesen, traumhaft schönen Trümmer von Kleid, in einem großen Reifrock mit lauter schwarzen Schwanenfedern. Das finde ich einfach eine tolle Idee, also diese Doppelung von dem Schwanensymbol, dann natürlich logischerweise Ortrud als schwarzen Schwan erscheinen zu lassen und dann noch so wissend, dass hier die Ortrud sich auch als Magierin, beziehungsweise die Trud, also ihre mythische Vorgängerin sich ja in einen Schwan verwandeln konnte. Das, also wie das so zusammenläuft, alles in so einer Kostümform, ja, finde ich klasse. Es hilft mir auch als Darstellerin natürlich. Gerade in so einem unglaublich schönen Kostüm darzustellen, wie diese Frau dann Ende des zweiten Aktes immer mehr zerbröselt. Sie weiß zwar, die Elsa wird den Lohengrin fragen, das ist offensichtlich, das weiß sie, die Spur hat sie gelegt, aber für ihre persönliche Existenz, für ihr persönliches Weiterleben nützt ihr das eigentlich gar nichts mehr. Sie muss gehen, sie ist sowieso eine Ausgestoßene und alles, was sie jetzt noch erreicht, dass die Elsa fragt und sie natürlich damit auch nicht nur sich dekonstruiert, sondern auch die Elsa dekonstruiert und dieses ganze Experiment, diese ganze große Frage, gibt es wirklich uneingeschränktes Vertrauen auf dieser Welt, was sie ja bloßstellt. Sie ist ja da die Entscheidende, die Strippenzieherin. Es nützt ihr nichts mehr, weil sie selber das in ihr Leben nicht mehr integrieren kann. Sie hat kein eigenes Leben mehr. Das heißt, ihr bleibt nur noch, ja, so eine Art Auflösung. Es erfordert einfach für mich als Sänger, Darstellerin eine große Energie und eine große Disziplin, die Balance zu finden, mich so zu öffnen, wirklich für diese Mischung aus Verzweiflung, Bösigkeit, Entwurzelung und diesem Drang und Zwang, das in die Welt hinaus zu, ja, eben nicht schreien, weil dann geht's auf die Stimme, aber eben in die Welt hinaus zu tönen, weil das muss ja immer aus ihr raus, aus der Ortrud. Das ist ja ganz, ganz dringend für sie. Und das macht's sehr, macht das schon anstrengend.
Hier eine Szene aus dem zweiten Akt von Richard Wagners Lohengrin in einer Aufnahme der Bayreuther Festspiele von 1953. Lohengrin, eine Szene aus dem zweiten Akt mit Josef Kalbert am Dirigentenpult und mit Astrid Warnay als Ortrud und Hermann Ude als Friedrich von Telramund. In der Lohengrin-Inszenierung von Hans Neuenfels werden in diesen Partien die Bayreuth erfahrene Sopranistin Evelyn Herlitius und Lucio Gallo auftreten. Der Italiener ist hierzulande vor allem als Verdi-Interpret bestens bekannt. Es wird sein erster Auftritt auf dem Grünen Hügel sein. Auch sein Rollendebüt?
No. Io ho già cantato Telramund, ho già cantato in Italia. Questa è la mia terza produzione.
Nein, ich habe den Telramund schon in Italien gesungen. Das ist bereits meine dritte Produktion, allerdings die erste in Deutschland. Und dann gleich hier in Bayreuth. Eine Riesenehre für mich, in diesem Wagner-Tempel eine der schwierigsten Baritonrollen zu singen.
Tempio wagneriano, per un ruolo così, devo dire, veramente difficile. Uno dei più difficili forse per baritono.
Und wie kommt der Italiener mit der schwierigen Wagner-Sprache zurecht?
Ci sono dei punti veramente un po' ostici.
Es gibt schon einige knifflige Stellen, vor allem in den schnellen Passagen. Aber die Musik hilft ungemein, die Worte richtig auszusprechen.
La musica che aiuta a dire la parola.
Beim musikalischen Vortrag kann Lucio Gallo dagegen voll und ganz von seinen italienischen Erfahrungen profitieren.
Interessante, perché lui, anche lui dice questa cosa, cantate la mia musica.
Interessanterweise hat Wagner selbst darauf bestanden, dass man seine Musik im italienischen Stil mit viel Legato vorträgt. Wagner verehrte Bellini. Das spürt man, vor allem im zweiten Akt. Und so singe ich das auch, im italienischen Stil.
E questo secondo atto ci sono dei momenti che sembra veramente che abbiano degli spunti belliniani.
Gänzlich ohne Wagner-Erfahrung tritt zum ersten Mal in Bayreuth die Berliner Starsopranistin Annette Dasch auf, die international vor allem als Mozart-Interpretin von sich reden macht. Annette Dasch und die Akademie für Alte Musik Berlin, geleitet von Marc Pourlet, mit der Aria der Fior di Ligi aus Mozarts Così fan tutte. Annette Dasch gibt am 25. Juli ihr Bayreuth-Debüt und zugleich ihr Rollendebüt als Elsa im Lohengrin. Eine durchaus gewagte Entscheidung, wie die 34-jährige Sängerin bemerkt. Wie kam es dazu?
Die haben mich schon verführt hier, das muss ich wirklich sagen. Ich habe das auch zunächst abgelehnt. Die haben mich gefragt und dann habe ich irgendwie gesagt, aber ich meine, ich fühle mich wahnsinnig geehrt über das Angebot, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist vielleicht noch ein bisschen früh. Was meinen Sie? Und dann war ich in Berlin in der Bohème, in der Staatsoper, im Publikum. Und Jonas hat da Rodolfo gesungen. Und dann haben wir uns begrüßt hinterher. Und hat er gesagt, Mensch, Annette, wie schade, du willst das ja nicht machen. Und so. Und ich so, hä, was, wovon redest du? Und so. Und dann hat er gesagt, dass er das macht. 2010 Lohengrin in Bayreuth. Und er wusste auch bereits, dass das Herr Nelsons dirigiert und dass das Hans inszeniert und so. Dann hat es in mir gearbeitet. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und dann habe ich am nächsten Morgen, bin ich nochmal in mich gegangen. Und dann habe ich in Bayreuth angerufen und gefragt, ob sie die Elsa schon besetzt haben, ob ich vielleicht doch noch mal zum Vorsingen kommen könnte. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, kommen Sie doch einfach mal vorbei. Also mit total offenem Ausgang, auch für mich selber. Ich hatte auch das Gefühl, Wagner ist natürlich sowas Emotionales und es ist, diese Musik hat eine so enorme Kraft. Und noch dazu an diesem Ort, dass ich dachte, vielleicht bin ich dem auch einfach nicht gewachsen. Also vielleicht bin ich einfach noch nicht so weit. Vielleicht gehe ich in die Knie, wenn ich da stehen muss und das singe. Naja, und dann habe ich mich irgendwie vorbereitet und bin hergekommen und habe dann auch wirklich, als ich fertig gesungen habe, die erste Arie, bin ich raus und bin erstmal in Tränen ausgebrochen. Es war irgendwie so, ich weiß auch nicht. Es ist einfach schon ein besonderer Ort natürlich hier. Und ja, und dann hat es aber geklappt mit dem Vorsingen. Ich habe Einsam in trüben Tagen vorgesungen und Euch lüften, die meinen Klagen, die zweite Arie. Und das war aber so kurzfristig alles, dass ich das dann auch mit Noten in der Hand singen muss, weil das ist jetzt nicht Zeug, was ich so drauf habe oder so. Das habe ich auch im Studium nie gearbeitet gehabt. Stand ich da mit Noten, ich werde es nie vergessen. Es war zu Ostern und es war so ein Ostern, wo es ganz arg geschneit hatte. Und ich stand also wirklich bis zur Hüfte irgendwie im Schnee, als ich in Bayreuth aus meinem Auto ausstieg. Und stand in meinem Mantel auf der Bühne mit den Noten in der Hand. Und als ich, wenn ich sang, sah ich so, wie mein Atem so kleine weiße Wolken bildete vor meinem Mund, weil es einfach so kalt war. Und Wolfgang Wagner und die Katharina saßen irgendwie mit dicken Decken im Zuschauerraum und bibberten so vor sich hin. Es war irgendwie ganz kurios, aber ein sehr schönes Erlebnis.
Mit ähnlicher Begeisterung erzählt Annette Dasch von den Proben zu Lohengrin und von der Zusammenarbeit mit dem Regisseur Hans Neuenfels.
Ich vertraue zu 100% darauf, dass er alles spürt und alles sieht, was richtig ist oder was nicht stimmt oder so. Und er formuliert es auch, er sagt nie, das war jetzt gut oder sowas, sondern er sagt immer, das verstehe ich oder das verstehe ich noch nicht. Also ich habe mich eigentlich fast noch nie so von so leichter und kluger Hand geführt gefühlt. Wahnsinnig angenehm. Und man hat irgendwie so das Gefühl, in dieser Kombination mit ihm und mit Reinhard von der Tann und mit Andres Nelsons, dass man irgendwie bei was ganz wahnsinnig Bedeutungsvollem dabei ist. Und zwar künstlerisch bedeutungsvoll. Und das ist ganz schön für mich, weil es ist natürlich schon die Eröffnungspremiere und Herr Kaufmann, der Star-Tenor und alles ist irgendwie, richtet schon viel Augenmerk auf uns. Und wenn man aber das Gefühl hat, das ist inhaltlich so total abgefedert, ja. Die eigentliche Sensation ist nicht, dass das eine Eröffnungspremiere ist mit Herrn Kaufmann, sondern die eigentliche Sensation ist tatsächlich das, was wir da machen, was wir musizieren und was wir spielen auf der Bühne. Und das ist ein solches Geschenk, dass ich weinen könnte bei dem Gedanken, dass das vielleicht nur einmal in 10 Jahren so ist, so eine Zusammenarbeit. Machen wir da auf der Bühne? Es steht ja zu Beginn eine These des Stücks. Die These lautet, 2 Menschen können sich lieben, ohne zu wissen, wer der andere ist, können blind vertrauen aufeinander. Und irgendwie stellt sich an ganz vielen gut erkenntlichen Punkten nach und nach raus, dass diese These nicht standhalten kann und auch für mich ganz wichtig, nicht weil Elsa schwach ist, überhaupt nicht, sondern weil einfach die These als These nicht funktioniert. Und auch fast, jetzt haben wir gerade den Schluss geprobt gestern, dass fast am Ende so ein bisschen so eine Erkenntnis auch bei mir sich einstellt. Ach so, es war ein Versuch. Ich kann nicht aus meiner Haut. Und ich bin halt ein kleines Ding auf dieser Welt, dem mitgespielt wurde. Ich hätte gar nicht anders gekonnt, aber trotzdem ist es, ja, es ist so tragisch, dass mir nur der Tod bleibt, im Grunde. Ich finde auch nicht, dass sie die Frage aus Schwäche stellt. Ich habe ja eher das Gefühl, das ist eigentlich das Umgekehrte. Ich glaube auch, dass Wagner so eine schwache Frau überhaupt nicht interessiert hätte. Also erstens mal, Elsa weist ja den Telramund zurück, der ihr von ihrem Vater, so sagt sie jedenfalls Telramund, wissen wir natürlich nicht, ob es war, aber ich gehe mal davon aus, bestimmt war zum Ehemann. Und sie sagt, sie will den nicht. Ist ja schon mal eigentlich Nummer eins, geht immer so ein bisschen unter. Spricht ja schon mal Nummer eins dafür, dass es kein schwaches Weibchen ist, was einfach nur einen möchte, einen Mann. Ja, und blind zu Annemia sagt, natürlich, sie wird auch massiv beeinflusst und die Ortrud weiß natürlich schon, ihr Gift in sie rein zu verspritzen. Aber dass sie zweifelt und eigentlich auch sich traut, die Frage zu stellen, finde ich eigentlich eher stärker, eine stärkere Haltung, als zu sagen, ach, wisst ihr was, ich will das gar nicht, das ist doch alles jetzt schön. Jetzt habe ich hier diesen Mann, jetzt ist doch alles schön. Das ist es irgendwie nicht. Das würde süßlich werden. Ich finde das irgendwie gut. Es ist natürlich tief traurig und man ist am Ende irgendwie am Boden zerstört. Also auch wirklich, wirklich so nach einer Probe, dass man irgendwie denkt, ist das ein großer Mist irgendwie. Furchtbar. Man hätte das so gerne am Anfang von diesem Brautgemach mit dieser schönen Musik. Da denkt man sich nur so, oh, kann das nicht einfach jetzt klappen? Aber genau dadurch ist natürlich die Fallhöhe dann so groß.
Annette Dasch. In 10 Tagen steht sie erstmals als Elsa in Wagners Lohengrin auf der Bühne. Dieses besondere Ereignis bedeutet für die Sängerin auch eine besondere nervliche Belastung.
Ich habe meine Mentaltrainerin, die kommt eine Woche vor der Premiere hierher und bleibt bis zum Tag nach der Premiere. Und wir werden bestimmt viel Arbeit haben, da bin ich ziemlich sicher. Dass man da eben genau, weil solche Sachen wie der Geist von Richard Wagner, sowas kommt manchmal dann oder eigentlich meistens in letzter Sekunde oder genau dann, wenn man es eigentlich gar nicht mehr erwartet, dann reicht irgendwie ein Ding und auf einmal macht's Knick. Dann bricht das rein. Und deswegen brauche ich jemanden, der mich da Jogi Löw-mäßig sozusagen motiviert und nervenstark macht.
Und wie groß ist die Anspannung bei dem Star-Tenor Jonas Kaufmann, der als Lohengrin in Bayreuth debütiert? Wird auch er einen Mentaltrainer engagieren?
Nein, nein, sowas hatte ich bisher noch nicht und werde es auch in Bayreuth nicht einsetzen. Da bin ich doch gefestigt genug, um das mit mir selber auszumachen.
Jonas Kaufmann scheint in der Tat abgehärtet zu sein. Es macht ihm jedenfalls nichts aus, zwischen den Proben in Bayreuth alle paar Tage nach München zu reisen, um dort den Cavaradossi in Puccinis Tosca zu singen. Jonas Kaufmann mit der Arie des Cavaradossi aus Puccinis Tosca. Marco Armiliato leitete das Philharmonische Orchester Prag. Den Lohengrin in Bayreuth probieren und zwischendurch Tosca in München singen, das sei kein stilistischer Spagat, sondern eine Wohltat für die Stimme, behauptet Jonas Kaufmann, der darauf verweist,
dass auch Wagner immer wieder Wert darauf gelegt hat, dass seine Stücke mit italienischer Art gesungen werden sollen, also mit sehr viel Legato und auch einer gewissen Weichheit, wo es möglich ist. Und ich glaube, dass dieser Puccini, diese Ausflüge, die ich da zwischen den Proben hier immer wieder mache, dem Wagner nur gut tun. Ich habe Ähnliches letztes Jahr schon gemacht. Als ich den Lohengrin debütiert habe, das war in München, da habe ich auch während der Probenzeit Traviata-Vorstellungen gesungen. Da hat man auch gesagt, um Gottes Willen, und das passt ja nun überhaupt nicht zusammen. Aber ganz klar, der Stimme tut das sehr gut. Das macht die Stimme weich, geschmeidig, locker. Und vieles, was man eben im Puccini, natürlich nicht die Schluchzer und nicht die Portamenti, das ist klar, aber was man ansonsten stilistisch mit der Stimme anstellt, lässt sich auf den Wagner übertragen. Auch hier habe ich die Möglichkeit, sehr viel Weiches anzubieten, sehr viel Legato, sehr viel feine Nuancen, auch wunderbare Pianostellen. All das sozusagen ist letztlich gleich. Bestimmt macht einen das selbstsicherer, wenn man eine Partie schon mal woanders gesungen hat, das ist keine Frage. Und ich hätte wahrscheinlich, wenn ich gewusst hätte, dass ich beides, sowohl die Tosca in München als auch anschließend den Lohengrin hier in Bayreuth, neu hätte machen müssen, also als neue Rollen für mich, dann hätte ich diese Kombination wahrscheinlich auch nicht gemacht. Dann ist das einfach zu dicht. Also Sie wissen, die letzte Tosca-Aufführung ist 6 Tage vor der Premiere hier in Bayreuth. Also das hängt schon sehr eng hintereinander. Aber mit dem Wissen, dass ich beide Partien schon öfters gesungen habe, konnte ich das ganz locker angehen. Und es ist auch ganz klar, natürlich, das gibt einem Selbstsicherheit. Man vertraut auf seine Stimme, weil man auch schon weiß, wie man sich das einteilt oder auch gar nicht einteilen muss, je nachdem, wie die Partie ist. Das hilft unheimlich. Und ich merke eben auch jetzt, während der Proben, nun hat es eine Weile gelegen. Im Oktober war die letzte Wiederaufnahme von Lohengrin. Das fühlt sich alles schon wesentlich selbstverständlicher und reifer an. Auch noch einfacher. Das kommt auch noch dazu, weil das eben in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und deshalb bin ich da sehr zuversichtlich und sehr locker. Und ich muss Ihnen sagen, natürlich ist Bayreuth irgendwo ein heiliger Ort, das ist keine Frage. Also ich bin jetzt nicht so ein glühender Wagnerianer, dass ich sozusagen jedes Jahr barfuß den Hügel hinauf pilgere. Das ist nicht das, was ich meine. Aber es ist natürlich schon so, für uns Deutsche ist es das Ereignis des Jahres, das kulturelle, musikalische Festival schlechthin, die Eröffnung in Bayreuth. Und wenn man dieser Aufführung als aktives Mitglied beiwohnen kann, ist das natürlich was ganz Besonderes und eine Art Ritterschlag für jeden Sänger und besonders, denke ich, eben auch nochmal für einen Deutschen, weil das für uns halt doch mit der Kultur verhaftet ist. Dass ich deshalb irgendetwas anders machen würde oder mich noch besonders darauf konzentriere oder extra vorbereite, das kann ich deutlich verneinen und ich glaube, das wäre auch falsch, weil ich glaube, je mehr man das sozusagen bewusst als etwas anderes, als etwas Besonderes, als etwas Wichtiges, Herausragendes behandelt, desto schwieriger wird es. Also desto mehr Druck baut man sich da selber auf. Ich glaube, dass ich einen recht guten Erfolg mit dem Lohengrin in München hatte. Ich weiß mittlerweile nach den vielen Aufführungen auch sehr gut mit der Partie umzugehen oder noch besser damit umzugehen. Und dementsprechend tue ich das, was ich tun kann. Und dann ist es mir in dem Moment, wo der Vorhang aufgegangen ist und die Partie anfängt, ganz egal, ob das Publikum da draußen jetzt das Publikum in Bayreuth ist oder das Publikum in wo auch immer auf der Welt. Das kann keine Rolle spielen. Ich kann nicht sagen, weil das jetzt die Met ist oder weil das jetzt die Salzburger Festspiele oder die Bayreuther Festspiele sind, gebe ich mehr oder kann ich noch andere Leistungen abrufen als sonst? Es ist ja mein Beruf, immer das zu geben, was ich habe. Das ist nicht immer das Gleiche. Das kommt manchmal auf die Partie an. Das kommt aber vor allem auch auf die menschliche Komponente, also auf unsere Konstitution an, weil man eben dadurch, dass man Mensch ist, nicht immer gleich aufgelegt ist. Man ist nicht immer gleich konzentriert. Man hat nicht immer die gleiche Gesundheit und so weiter. Aber das, was möglich ist, kann und will und muss ich jedes Mal abrufen. Und ich gehe einfach davon aus, dass die Qualität dann reicht. Auch in Bayreuth.
Und wie wird Jonas Kaufmann den Bayreuther Lohengrin szenisch gestalten?
Ich glaube, je menschlicher der ist, je mehr Fehler der hat, desto sympathischer wird er. Das denke ich wohl. Denn einer, der sozusagen nur sein Ding durchzieht und von Anfang bis Ende, dem nimmt man auch nicht ab, dass er sich in diese Frau verliebt hat. Dem traut man eher zu, dass er sich streng an den Plan hält und dass das Elsa, ich liebe dich und komm, lass in Freuden dort diese Tränen fließen und nun lass vor Gott uns gehen. Diese ganzen zärtlichen Momente, die der Lohengrin hat, schon vor dem dritten Akt, schon vor dem Brautgemach, die kann man dann gar nicht mehr ernst nehmen, wenn man glaubt, dass all das sozusagen Teil seiner Mission ist. Dass er also diese Frau nur einlullt, damit sie ihn heiratet, damit sozusagen der Plan aufgeht. Das wäre schade. Das wäre also für mich eine Herabsetzung dieser Person. Drum versuchen wir, den eben menschlich mit Fehlern zu machen. Und ich glaube, dass das den ihn dann sympathisch macht. Sein Traumziel wäre wirklich gewesen, bei dieser Frau zu bleiben. Egal, was seine sozusagen Missionshandbuch ihm sagt, egal, wie der Plan eigentlich ausgesehen haben mag, sein Traum wäre, einmal Mensch zu sein. Ich denke, das ist das. Und das macht das Ganze auch doppelt tragisch. Es geht nicht darum, dass er jetzt sagt, oh Gott, jetzt kriegt er den Gottfried wieder. Ob der jetzt der Richtige ist, euch hier zu retten, das ist es nicht. Er ist einfach persönlich leider auch enttäuscht, das ist klar. Auch wenn das sicherlich zu viel erwartet war, dass die Elsa da stillhält. Aber er ist in tiefer Agonie, in tiefer Trauer, dass er diese Frau so schnell wieder lassen muss. Hier ist es so, dass das Ganze wirklich im Chaos endet, also dass das wirklich dem Untergang geweiht ist. Aber dass ihm das sehr wehtut und ihn sehr verletzt, dass er sozusagen da nicht das erreicht hat, was er erreichen wollte. Das heißt, auch die Mission gescheitert ist.
Richard Wagners Lohengrin, gesungen von Jonas Kaufmann und gespielt vom Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung von Claudio Abbado. In Bayreuth wird der 31-jährige Andris Nelsons den Lohengrin dirigieren, ein Shootingstar aus Riga. und seit 2008 Chef des City of Birmingham Symphony Orchestra. Ein leidenschaftlicher Künstler, der sein erstes Engagement bei den Wagner-Festspielen als große Ehre empfindet.
Well, the first reaction was, you know, I couldn't believe, because it was actually about 3 years ago already, so it's now...
Ich war sehr überrascht, als ich das Angebot bekam und habe mich natürlich riesig gefreut. Denn Wagner ist einer meiner Lieblingskomponisten und ich habe schon immer davon geträumt, eines Tages in Bayreuth zu dirigieren. Lohengrin ist genau das richtige Stück für mein Alter, um hier zu debütieren. Auch Tannhäuser oder Der fliegende Holländer würden gut zu mir passen. Später könnte ich vielleicht noch andere Wagner-Stücke in Bayreuth dirigieren. Mein Traum wäre der Tristan.
It would be great to do some other things. Well, my dream is Tristan, I'm honestly gonna say. I think the biggest for myself is the contrast thing between, really naively speaking, between devil and God.
Was mich an Lohengrin fasziniert, ist, etwas naiv ausgedrückt, der Kontrast zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Teufel. Das Vorspiel erzählt davon, wie ein Engel auf die Erde kommt. Diese Musik ist zugleich ein spiritueller Epilog der ganzen Oper. So zeigt es Hans Neuenfels in seiner Inszenierung. Schon beim Vorspiel wird uns die Lohengrin-Geschichte verständlich gemacht. Dann kommt die politische Ebene dazu und die Elsa, die auf eine Veränderung in ihrem Leben wartet. Auf ihren Erlöser. Elsa verkörpert für mich die Reinheit. Sie ist aber keineswegs naiv. Sie hat viel gelitten, ist wissender als die meisten um sie herum und sie sucht, wie viele von uns, nach den Fragen und Antworten des Lebens. Dann begegnet sie Lohengrin, der wie ein Engel oder wie Jesus Christus erscheint. Für mich prallen in diesem Stück zwei Welten aufeinander. Die Welt des Alten Testaments, verkörpert durch Ortrud und Telramund, und die Welt des Neuen Testaments, verkörpert durch Lohengrin, der neue moralische und politische Ideen verkündet und der auch sagt, ihr müsst euren Feinden vergeben. Sein Erscheinen gefährdet die alte Ordnung und bringt die Menschen gegen ihn auf. Das ist wie im richtigen Leben. Wenn jemand mit neuen Ideen kommt und alles verändern will, wird er von der Gesellschaft angegriffen. Ja, Lohengrin ist für mich in gewisser Weise eine Jesus-Christus-Figur.
Das Vorspiel zu Wagners Lohengrin. Der Dirigent dieser Aufnahme war Rudolf Kempe. Der neue Lohengrin in der Inszenierung von Hans Neuenfels mit Jonas Kaufmann und Annette Dasch in den Hauptrollen und mit Andris Nelsons am Dirigentenpult steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der Bayreuther Festspiele. Allein wegen der hochkarätigen Besetzung, wie sie in den letzten Jahren nur selten auf dem grünen Hügel zu erleben war. Könnte das bereits als Zeichen des künstlerischen Aufbruchs gedeutet werden? Als neue Handschrift der beiden Festspielleiterinnen Katharina Wagner und Eva Wagner-Pasquet? Dazu der Pressesprecher der Festspiele Peter Emmerich.
Das ist ein ganz wichtiges Zeichen auch. Das wird sich wohl vor allen Dingen im Ring 2013 zeigen. Denn Teile der Besetzung der diesjährigen Neuinszenierung, Lohengrin, geht ja noch auf die alte Festspielleitung zurück, die Besetzung. Aber die neue Festspielleitung, die auch schon inzwischen nicht mehr so neu ist, die bemüht sich ja vor allen Dingen darum, das ist das Hauptinteresse, die Besetzungen der einzelnen Inszenierungen so hochklassig wie möglich werden zu lassen. Das ist nicht immer einfach. Und das ist auch nicht immer vielleicht in dem Wunschbereich möglich, sei es aus finanziellen Gründen oder Termingründen. Aber gerade jetzt dieser Lohengrin, der kann sich schon mal sehen lassen und auch die nächsten Jahre verheißen da sehr, sehr viel Gutes.
Und was kann uns Peter Emmerich schon jetzt verraten?
Wenig. Wenig, weil über die Besetzung wirklich noch nicht zu sprechen ist, weil sie zum Teil noch nicht komplett sind. Ein alter Brauch in Bayreuth ist, Besetzung tatsächlich komplett zu veröffentlichen. Aber es ist auch besser so, wenn man ein Ensemble dann bekannt gibt für eine Produktion und nicht einzelne Namen nur hervorhebt.